Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. 2024 war schon wieder ein sehr durchwachsenes Anleihejahr. Täusche ich mich oder war es früher einfacher, in Anleihen zu investieren? Darüber spreche ich gleich mit Michael Krautsberger. Ich bin Heike Bangert. Mit dem Anleihechef von Allianz Global Investors spreche ich auch über die Diskrepanz von euphorischen Aktien und ängstlichen Anleihemärkten, die Auswirkungen Donald Trumps auf die ohnehin schon hohe Staatsverschuldung und den verbleibenden Spielraum der Notenbanken. Herr Krautsberger, vielen herzlichen Dank, dass ich kommen durfte hier in die Räume von Allianz Global Investors. Ich freue mich sehr hier in München und aber auf der anderen Seite herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, danke sehr. Ich selbst lebe ja in London. Ich bin insofern auch immer ganz froh, in München zu sein. Insofern ist es schön, dass es heute klappt. Und es sind ja spannende Zeiten, da haben wir einiges zu diskutieren.
Absolut. Wir reden über die Anleihenmärkte, wie sie denn gewesen waren in 2024. Und wir reden natürlich noch viel mehr darüber, was 2025 uns jetzt so erwartet. Lassen Sie mich das einfach schon mal sagen. Es war schon mal einfacher, in Anleihen zu investieren vor ganz langer Zeit, als Anleihen so ein bisschen eine Stabilität in den Portfolios hatten. Das haben wir 2022 gar nicht gesehen. Das haben wir auch 2024 eigentlich nicht so sehr gesehen, wie man das hätte erwarten können. Warum eigentlich?
Ja, gute Frage. Wenn ich mich selbst mal zurückerinnere an die Vergangenheit, also man hatte selten Jahre, wo man gesagt hat, alles ist ganz einfach, ist total klar, was passiert. Jedes neue Jahr fühlt sich immer erstmal schwer an. Aber ich stimme Ihnen schon zu, was wir so in den letzten 5, 6, 7 Jahren gesehen haben, war schon sehr extrem. Wer hätte gedacht, dass wir negative Zinsen in der Eurozone bekommen? Wer hätte gedacht, dass sich 30-jährige Zinsen in UK fast verzehnfachen von unter 0,5 auf fast 5%? Und wer hätte vielleicht auch gedacht, dass in einem Jahr wie diesem, wo wir ja Zinssenkungen der EZB und der Fed hatten, die Rentenmarktperformance durchaus durchwachsen war. Typischerweise war die Rentenmarktperformance in einem Zinssenkungsjahr noch deutlich besser.
Also 2024 war im Zweifel dann doch ein schwieriges Jahr. Warum nochmal?
Ja, also auf der einen Seite war es ein reizvolles Jahr, weil sehr, sehr viel passiert ist. Aber sicherlich war es auch kein einfaches Jahr in dem Sinne, dass die Märkte sehr, sehr volatil waren. Die Erwartungen haben sich sehr, sehr oft stark verändert. Am Jahresanfang war gerade für die US-Notenbank extrem viel Zinssenkung eingepreist. Die wurden dann wieder etwas zurückgenommen. Dann haben wir einigermaßen überraschend einen 50-Basispunkte-Zinsschritt gesehen. Da wurde wieder sehr viel eingepreist. Dann hat Trump die Wahlen gewonnen. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Wellenbewegungen gesehen, was aus meiner Sicht als aktiver Manager das aber auch attraktiv macht. Also ich bin viel lieber in einem Markt unterwegs, wo viel passiert, wo auch viel von einem Extrem zum anderen geht, als in einer Zeit wie vor 4 Jahren, wo wir in der Nullzinspolitik oder in der Negativzinspolitik festsitzen und sich nichts verändert.
Genau, ich muss jetzt mal ein bisschen eingreifen und auch mal sagen, welche Größenordnungen das sind. Also Sie managen bei der AGI, also nicht Sie selbst, aber das ganze Team, 170 Milliarden Euro, so ungefähr habe ich gefunden. Wahrscheinlich ist es jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden. Und Sie hatten mehr oder minder bei BlackRock davor eben auch Milliarden gemanagt. Wie macht man das eigentlich, ohne sich nicht die eigenen Kurse zu zerschießen? Ich weiß schon, der Markt ist breit und genug, aber nicht in jeder Facette, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Hier würde ich sagen, also solange wir uns in sehr, sehr liquiden Märkten bewegen, wie Investment-Grade-Märkten, Staatsanleihen-Märkten, gerade auch wenn ich sehr, sehr breit diversifizierte Investmentstrategien habe, dann würde ich sagen, ist das kein Problem. Wenn wir natürlich in Bereiche gehen wie Emerging Markets oder High Yield, da muss man natürlich noch sorgfältiger planen, in welchen Anleihen bin ich unterwegs, wie stelle ich sicher, dass ich meine Portfolios bewegen kann. Also so ein bisschen gehört da sicherlich auch dazu, den richtigen Ansatz zu wählen für die Size. In gewisser Weise würde ich sagen, in meiner jetzigen Rolle ist das noch ein bisschen einfacher, weil wir gerade im Emerging Market in High Yield sehr, sehr gute Portfolios haben, aber nicht so eine Größe bewegen müssen. Und weil viele der Versicherungsportfolios auch einen sehr langfristigen Horizont haben, die jetzt keine ganz so hohe Trading-Frequenz haben.
Mhm, wollen wir trotzdem mal ganz kurz kurzfristig gucken für 2025. Was erwartet denn Anleihenkäufer oder Investoren im weitesten Sinne? Was würden Sie denn jetzt für die Anleihenmärkte erwarten? Wir sind ja immer noch in diesem Zinssenkungsjahr, wird es wohl werden, oder?
Ja, genau. Also außerhalb von Japan und einigen Ausnahmen wird es aus meiner Sicht weitergehen mit den Zinssenkungen. Fangen wir vielleicht mal mit den USA und der Eurozone an und so ein bisschen auch, was hat sich durch Donald Trump geändert? Weil, sagen wir mal, direkt bevor Donald Trump die Wahlen gewonnen hatte, hat ja gerade die Fed 50 Basispunkte gesenkt, also hat sozusagen die Zinssenkungsgeschwindigkeit erhöht. Die EZB genauso. Die EZB ist von einmal im Quartal auf jedes Meeting, sprich zweimal im Quartal gegangen. Also beide hatten so ein bisschen eine gewisse Dringlichkeit, die Zinsen nach unten zu bringen. Und warum war das so? In gewisser Weise gerade in den USA nicht, weil die Wirtschaft so schwach war, sondern weil die Zinspolitik sehr, sehr restriktiv geworden ist. Weil wenn sie vor 5 Jahren mal Marktteilnehmer in der Eurozone gefragt hätten, was denken Sie, wohin muss die EZB die Zinsen erhöhen, um die Wirtschaft merklich abzuschwächen? Ich behaupte, die meisten hätten gesagt um die 2%, weil das ist etwa das neutrale Zinsniveau. Tatsächlich hat die EZB ja deutlich über 4% erhöht, einfach weil wir diese Emergency oder diese Notfallsituation haben der Inflation von 10%. Jetzt sind wir wieder deutlich näher bei 2. Das heißt, man braucht auch kein Notfallzinsniveau mehr und insofern haben sich die Zentralbanken einigermaßen beeilt, wieder Richtung neutral zu gehen. Durch Donald Trump sind jetzt sicherlich sehr, sehr viele Unsicherheiten in den Markt gekommen, zu den unterschiedlichsten Themen. Leute denken über, was bedeuten die Androhungen von Zöllen und Strafzöllen für den Markt? Was bedeuten die Ankündigung von Deregulation, Steuersenkung für den Markt? Und ich sag mal, wenn man über die USA nachdenkt, aus meiner Sicht gibt es da positive und negative Aspekte für die Wirtschaft. Und vielleicht führt das sogar dazu, dass die Fed etwas weniger eilig hat. Wenn ich auf Europa schaue, würde ich sagen, dass die meisten dieser Ankündigungen eher negativ sind, weil, ich sag mal, Steuersenkungen oder US-Deregulierung hilft ja Europa jetzt nicht, aber ein potenzieller Handelskrieg mit Strafzöllen schadet Europa natürlich massiv. Also insofern, gerade für Europa wird es ein sehr, sehr herausforderndes Jahr.
Lassen Sie uns mal über die beiden Komponenten sprechen. Es geht ja einerseits um Inflation, aber andererseits geht es eben auch um die konjunkturelle Unterstützung. Wie Sie schon sagten, in Europa ist das notwendiger als in den USA. Es ist ja immer so ein Austarieren. Also die EZB guckt tatsächlich auf die Inflation, aber die Fed guckt schon durchaus auch auf die wirtschaftliche Entwicklung. Halten Sie das für beides zeitgemäß?
Rein formal ist es ja tatsächlich so, dass die US-Notenbank ja formal diese 2 Ziele hat, Preisstabilität und Vollbeschäftigung, und rein formal die EZB nur das Inflationsziel hat. Aber ich würde sagen, in der Realität ist natürlich beides wichtig, weil auf mittlere Sicht hat natürlich ein starkes Wirtschaftswachstum einen starken Einfluss auf die Inflation nach vorne. Also insofern sind da schon Unterschiede in den Nuancen, aber die Unterschiede sind vielleicht auch nicht so groß, wie man annehmen würde, wenn man jetzt nur auf die Ziele schaut. Also ich denke, der Konjunkturzyklus ist auch in Europa sehr, sehr wichtig und ist eben aus meiner Sicht auch ein Grund, warum aus meiner Sicht die EZB ja weniger nah an der Pause ist. Die werden jetzt aus meiner Sicht erstmal mit 25 Basispunkten Zinssenkungsschritten weitermachen, einfach weil die Wirtschaft mittlerweile unter Potenzial wächst und weil die Inflation mehr oder weniger auf EZB-Ziel ist und es wenig Gründe gibt, warum man jetzt im Moment noch eine sehr restriktive Zinspolitik braucht.
Was bedeutet das irgendwie? Sie sagen 25%, also Basispunkte, Schritte. Wie viel könnten das dann am Ende des Jahres sein?
Gute Frage. Also ich würde zwischen 4 und 6 Zinssenkungen erwarten. Also insofern rein an der Empirie beurteilt, könnte das ein sehr freundliches Rentenjahr werden, weil das ja doch signifikante Zinssenkungen sind.
Und für die USA gesprochen, die Inflation ist ja jetzt noch mal so ein Tickchen wieder nach oben gegangen. Und Sie sagten ja schon, die Wirtschaft braucht nicht so viel Unterstützung, wie das in Europa der Fall ist. Was würden Sie für die USA annehmen?
Also wenn ich für die USA heute, wenn ich für Europa gesagt habe 4 bis 6, würde ich für die USA eher 3 bis 4 sagen. Also sehe ich eher weniger Notwendigkeit. Aber ich denke schon, dass es jetzt erstmal weitergehen wird, auch bis es klarer sein wird, welche Maßnahmen wird Trump konkret verabschieden und was wird die Konsequenz sein. Also ich glaube nicht, dass die US-Notenbank jetzt unbedingt sagen wird, oh, weil Trump potenziell das machen könnte, warten wir erstmal. Also ich denke eher, dass die Pause dann vielleicht eher 2. Quartal kommt.
Es gab ja schon direkt vor der Wahl Trump, gab es ja dann schon ein kleines, so kleine Turbulenzen. Die Renditen bei den US-Treasuries sind um 0,5 Prozentpunkte nach oben gegangen, was relativ viel ist am Anleihemarkt. Ja. Und man hat darauf geguckt und dachte, oh, das geht ja so volatil weiter. Würden Sie das unterstreichen oder war das vielleicht nur so der erste Aufschrei dessen irgendwie, dass möglicherweise noch mehr Schulden gemacht werden könnte? Das ist ja das, was letztlich dahinter steht.
Ja, das, also ich sag mal, die Renditen am langen Ende sind sicherlich ein Mix von verschiedenen Einflussfaktoren, aber sicherlich trägt gerade in den USA dazu bei, dass keiner der beiden Kandidaten, auch vor den Wahlen, wo man noch gar nicht wusste, wer gewinnt, keiner der Kandidaten hat ein sonderlich restriktives Fiskalprogramm in Erwägung gezogen. Insofern hat der Markt eben schon frühzeitig gesagt, naja, gerade in den USA werden wir in den nächsten Jahren weiterhin eine sehr, sehr expansive Fiskalpolitik haben. Wenn man sich Charts anschaut, wie wird sich die Staatsverschuldung in den USA entwickeln, da muss man kein Prophet sein, dass das weiter langsam nach oben tickt, weil man müsste dermaßen drastische Budgetänderungen vornehmen, nur um die Staatsverschuldung in den USA zu stabilisieren. Und ganz auf nahe Sicht sehe ich dazu im Moment nicht den politischen Willen. Also das ist sicherlich ein Faktor.
Genau, es gibt ja Skeptiker, die sagen, irgendwie es kann nicht ewig so weitergehen. Aber Sie sagen gerade, irgendwie ist eigentlich überhaupt nicht möglich.
Kurzfristig gesprochen, wobei es natürlich schon starke regionale Unterschiede gibt. In Europa haben wir ja, ich sag mal, einen ganz anderen Framework. Da haben wir ja durchaus auch Kritiker, die sagen, zum Beispiel hier in Deutschland hatten wir eine Überbetonung der Stabilität und die sozusagen diese Regel der schwarzen Null hat uns gerade in den Investitionen zurückgeworfen.
Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber in den USA würden Sie sagen, das ist manifestiert erstmal, die werden ihr Programm ist erstmal durchziehen.
Ja, also wenn Sie mich fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in 3 Jahren die Staatsverschuldung geringer ist als heute, dann wäre ich relativ konfident, Ihnen eine Wette anzubieten, dass das...
Wenn Sie dann bei einer der Ratingagenturen arbeiten würden, würden Sie dann ein ganz scharfes Auge auf die USA halten oder würden Sie sagen, die generieren Wachstum, die Schuldentragfähigkeit ist da?
Die Schuldentragfähigkeit ist da, die generieren Wachstum, aber trotzdem im Delta, muss man sicherlich sagen, geht es nicht in die richtige Richtung.
Dann lassen Sie uns nochmal auf das aktuelle Programm kommen. Was bedeutet das jetzt für die Staatsanleihen in den USA? Ich meine, die sind ja immer noch mit attraktiven Zinsen ausgestattet. Würden Sie denn denken, dass das ein gutes Investment wäre und jetzt auch im Zinssenkungsprozess, was wird da passieren?
Regional gesprochen, ich weiß, Sie haben mich auf die USA gefragt, aber trotzdem mal die Antwort in einem Kontext. Regional gesprochen sind wir wahrscheinlich auf die USA mit am vorsichtigsten, aus dem Grund, dass wir gesagt haben, Zinssenkung eher etwas moderater als in Europa und zusätzlich Fiskalpolitik eher etwas expansiver in Europa. Also in den USA könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir uns eher in einer Seitwärtsbewegung in den 10-jährigen und in den 30-jährigen Renditen sehen.
Bedeutet, Sie sind da gar nicht mehr investiert oder Sie nehmen nur die Kurzläufe?
Nee, wir sind da investiert. Wir nehmen auch nicht nur die Kurzläufe, aber ich würde das eher sehen als sehr, sehr agile taktische Positionierung und nicht als strategischen Buy and Hold Long.
Ich verstehe. Für europäische Anleger kommt ja immer noch dieses Währungsrisiko dazu. Das heißt, man kann nicht investieren, ohne nicht eine Meinung zum Dollar zu haben. Wie ist Ihre?
Ja, also jetzt als persönliche Meinung von Michael Krautsberger, nicht unbedingt als Hausmeinung. Ich bin schon der Meinung, dass die vorher diskutierten schwierigen Umstände für die europäische Konjunktur zusammen mit aggressiveren Zinssenkungen in Europa eher zu einem relativ schwachen Euro führen wird und dass dann auch tendenziell der US-Dollar wahrscheinlich ganz gut abschneiden wird, jetzt aus europäischer Sicht.
Bedeutet, ich kann durchaus, also ich will das jetzt nur noch mal ganz klar sagen, damit es jeder verstanden hat, bedeutet, ich kann durchaus in US-Anleihen investiert sein zu einem Dollarkurs, der zwar immerhin schon stark ist, aber der, wie Sie sagen, vermutlich stark bleiben wird.
Ja, als Empfehlung möchte ich das nicht aussprechen, einfach auch deshalb, normalerweise ein Rentenanleger möchte ja eine relativ konservative Anlageform haben. Wenn Sie jetzt US-Anleihen ungehedged kaufen, dann ist ja so ein bisschen das Problem, dass die Währungsvolatilität unter Umständen komplett die Rentenvolatilität überlagert. Also insofern für einen traditionellen Anleger würde ich schon eher sagen, schau dir an, wie ist die Rendite nach Währungshedge und beurteile das separat gesprochen, wenn ich mein Geld, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, der Dollar geht stärker, aber ich würde trotzdem meiner Mutter als traditionellen Anleger nicht empfehlen, kauf aufgrund dieser Meinung ungehedgte US-Dollar-Investments, weil als Fondsmanager, habe ich auch am Anfang gesagt, muss man ja wissen, dass man hoffentlich statistisch einen ganz guten Hit-Ratio hat, aber auf eine einzelne Investment-Meinung wie den US-Dollar, sollten Sie jetzt da 90-100% Signifikanz geben, weil der Herr Krautsberger das gesagt hat, kann ich mir jetzt sehr, sehr sicher sein, dann würden Sie mich überschätzen.
Um genau, so wir treffen uns am Ende des Jahres wieder und dann kommt alles auf den Prüfstand. Lassen Sie mich noch mal zu Donald Trump und seinen Zöllen fragen. Sie sagten ja schon, das ist sicherlich inflationsfördernd, was er da vorhat. Genau wissen wir das noch nicht. Das wird er uns in den nächsten Tagen sagen. Inwieweit könnte das ein Problem sein, seine Wirtschaftspolitik, soweit er sie jetzt bislang angekündigt hat? Was erwarten Sie da?
Ja, wie ich darüber nachdenke, also wenn ich das jetzt mal mit verschiedenen Jahren der Vergangenheit vergleiche, würde ich sagen, die Politikunsicherheit ist außergewöhnlich hoch. Also wir hatten eigentlich nie in der Form dermaßen dramatische Strafzölle, auch nur in der Diskussion. Dann haben wir noch die potenzielle Reform des Public Sector in den USA, Deregulierung und so weiter. Und aus meiner Sicht ist die Unsicherheit sehr, sehr hoch. Und wenn ich jetzt im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsverteilung denke, ist meine Hauptschlussfolgerung, dass so ein bisschen die Enden dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung wahrscheinlicher geworden sind. Wenn man normalerweise sagt, Wirtschaftswachstum zwischen minus 1 und plus 3% ist vielleicht 90% der Normalfälle. Da würde ich im Moment sagen, sind wahrscheinlich die Ränder etwas wahrscheinlicher geworden. Das könnte auf der einen Seite, auf der negativen Seite sein, dass wirklich ein Handelskrieg eskaliert, dass USA Strafzölle announced und dann China und Europa unter Umständen das nur zurückgeben und das so ein bisschen eskaliert, was ja sicherlich für die Weltwirtschaft mit das schlechteste Szenario wäre.
Genau, am Ende wird es einfach teurer, also weil die Konsumenten müssen am Ende mehr bezahlen.
Genau, aber nicht nur die Inflation wird steigen, sondern auch das Wirtschaftswachstum wird fallen sozusagen. Und auf der anderen Seite kann man sicherlich auch konstruktive Szenarien machen, dass man sagt, okay, diese Ankündigung der Strafzölle wird zu frühen Verhandlungen und Kompromiss führen und dann haben wir noch die Steuersenkungen, haben die Deregulierung. Man könnte sich auch vorstellen, dass die USA dann in einem sogenannten Non-Landing endet, dass die Wirtschaft eben weiterhin sehr robust bleibt. Das ist sozusagen das andere Szenario, was man auch nicht ausschließen kann. Also insofern extrem interessantes Jahr mit größeren Wahrscheinlichkeiten für die Extreme.
Es gibt ja die Marktteilnehmer, also zumindest auch mehr auf der Aktienseite noch, die Trump sehr viel Wirtschaftswachstum zubilligen, eigentlich schon mal so ein bisschen als Vorschusslor. Wenn das nicht eintreffen sollte, es ist ja auch immer mit so einem gewissen zeitlichen Verzug nur zu machen. Also wenn das nicht eintreffen sollte und alle dann ganz enttäuscht sind, was macht das mit den Märkten? Was würden Sie denken?
Ja gut, so ein bisschen guidet mich ja natürlich Ihre Frage schon. Also Sie haben recht, also aus meiner Sicht ist der Markt schon erstaunlich konstruktiv sozusagen, weil wenn ich nur mal zurückdenke und ich habe ja vorher erläutert, die aktuelle Situation zeichnet sich vor allem durch erhöhte Unsicherheit aus, dadurch, dass die Enden der Wahrscheinlichkeitsverteilung größer sind. Und wenn man jetzt mal generell denkt, ist Unsicherheit gut für die Märkte, würde ich sagen, normalerweise nicht. Normalerweise würde man ja sagen, bei sehr großer Unsicherheit brauche ich vielleicht eher eine höhere Risikoprämie, Das sollte erstmal eher schlecht für die Märkte sein. Also insofern würde ich schon mit Ihnen übereinstimmen, dass viele Marktteilnehmer jetzt erstmal sich auf die positiven Aspekte von Donald Trump gerade auch in den Märkten konzentrieren. Und da bin ich durchaus bei Ihnen, dass ich nicht überrascht wäre, wenn wir Episoden in dem nächsten Jahr erleben, wo wir höhere Volatilität haben, wo wir durchaus vielleicht auch den einen oder anderen Rückschlag haben, weil eben vielleicht nicht alles so ganz so glatt läuft, wie er hofft.
Genau, den einen oder anderen Rückschlag an den Aktienmärkten, ja. Und was macht das mit den Anleihenmärkten?
Ja, ich sag mal, tendenziell ist es natürlich schon so, wenn Sie deutlichere Rückgänge auf dem Aktienmarkt haben, gerade wenn das durch schwächere Konjunkturerwartungen ausgelöst ist, ist es tendenziell empirisch schon gut für den Rentenmarkt. Wenn es natürlich aus Strafzöllen kommt oder nur aus Strafzöllen kommt, ist das Bild vielleicht schon wieder ein bisschen gemischter, weil, wie Sie schon sagen, Strafzölle haben auf die ganz kurze Frist natürlich auch einen inflationären Impuls und das könnte dann wiederum so ein bisschen ja den Vorteil der Rentenmärkte rausnehmen. Und dann wird das sicherlich auch die Frage sein, wie werden denn Zentralbanken auf einen kurzfristigen Inflationsanstieg durch Zölle reagieren, weil so rein traditionell würde man wahrscheinlich sagen, dass eine Zentralbank wie die EZB auch nicht unbedingt die Zinsen erhöhen sollte, wenn der einzige Grund für den Inflationsanstieg Handelszölle sind, weil man ja in der zweiten Ableitung schon weiß, dass das gleichzeitig schlecht für das Wirtschaftswachstum ist.
Aber es könnte zu einer Verzögerung des Zinssenkungsprozesses kommen.
Ja, im Delta schon könnte das sicherlich verlangsamen.
Wie schaut's in Europa aus? Also wenn wir mal den Blick nach Europa richten, Sie sagten schon, Deutschland hat eine komplett andere Verschuldungspolitik, aber fast als einziges Industrieland, muss man ja auch dazu sagen, im Vergleich zu vielen anderen. Hier gibt es auch Verschuldung, beispielsweise in Frankreich oder in Italien hat man das gesehen. Also hier ist ein bisschen mehr das gemischte Bild, aber die Wirtschaft braucht mehr Unterstützung. Wie sieht es hier aus?
Ja, so ein bisschen habe ich ja schon angedeutet, dass 2025 durchaus auch eine Herausforderung für Europa wird, aus verschiedensten Gründen. Wirtschaftswachstum haben wir schon angesprochen, sicherlich auch politisch. Die letzten Jahrzehnte konnten wir uns ja, was unsere Sicherheit angeht, einigermaßen auf einen sehr verlässlichen Counterpart der USA verlassen. Donald Trump hat ja schon lange von den Europäern gefordert, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Das wird aus meiner Sicht auch so kommen, aber fast weniger, weil das Donald Trump fordert, sondern mehr oder weniger auch die Erkenntnis, dass es nötig ist für Europa auch eine gewisse Unabhängigkeit auf der Verteidigungsseite zu haben, weil man ja auch sonst sehr, sehr wirtschaftlich erpressbar ist. Donald Trump verbindet ja auch Themenstellungen wie Verteidigung und Handel mehr als das traditionell üblich ist, um so zu sagen. Und der gesamte Komplex des Stabilitätspakts könnte ich mir vorstellen, dass man da auch noch mal rangeht. In Deutschland brechen ja jetzt auch schon Diskussionen aus, ob das aktuelle Modell der schwarzen Null noch so angemessen ist mit der Notwendigkeit für Rüstungsausgaben, für erneuerbare Energien und so weiter.
Genau, so ein Investitionshaushalt, je nachdem, was die neue Regierung dann eben tatsächlich auch beschließen wird.
Genau, und da gibt es ja auch den Draghi-Report. Und was da auch ganz interessant ist, wir hatten ja auch das Budget in Großbritannien im Herbst, das auch durchaus an den Märkten kontrovers diskutiert wurde. Aber Mario Draghi hat unter anderem auch darauf kommentiert, hat gesagt, er will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber was in UK sehr sinnvoll ist, ist, dass sie sozusagen den Komplex der Investments so ein bisschen aus der Regel rausgenommen haben. Weil wenn man Investments und laufende Ausgaben alles in einen Topf wirft, wie das ja bisher der Fall ist in Europa, was dann ja immer passiert ist, dass wenn gespart werden muss, wird immer auf den Investments gespart, weil Ausgaben für Krankenhäuser, für Arbeitslosenbenefits
immer zuerst ausgegeben werden. Am Ende des Tages ist kein Geld für Investments mehr da.
Genau, ist kein Geld für Investments mehr da. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also insofern bin ich da theoretisch völlig bei Herrn Draghi. Und insofern ist das auch keine ganz dumme Idee, was wir in Großbritannien sehen, dass man versucht, ein Regelwerk zu finden, was eben sagt, okay, ein Pfund oder ein Euro Ausgabe für langfristige Investments ist Better Spend als 1 Euro für Sozialausgaben oder was auch immer im Sinne von dem langfristigen Wirtschaftswachstum.
Genau, ich verstehe. Die Wirtschaft muss unterstützt werden, aber allein die Zinsen runterzunehmen, wird bei diesen strukturellen Problemen, die Sie jetzt gerade schon angeschnitten haben, wahrscheinlich kaum helfen, sondern wir müssen dann zusätzlich ganz offensichtlich eben diese strukturellen Probleme durch Sonderinvestitionen angehen.
Ja, da bin ich schon bei Ihnen. Ich meine, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass nur sehr niedrige Null- oder sogar negative Zinsen nicht alleine ein sehr euphorisches Wirtschaftswachstum erzeugen. Als Mario Draghi die EZB verlassen hat, waren die Zinsen ja negativ. Wir hatten jede Menge von Staatsanleihen in Käufen gekauft, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und trotzdem war das Wirtschaftswachstum deutlich unter 2% und die Inflationserwartungen gemessen an 5 Jahre Forward waren fast bei 1%. Also mehr oder weniger hat der Markt gesagt, ja, Herr Draghi, Sie haben alles versucht, aber im Moment glauben wir Ihnen nicht, dass Sie damit Erfolg haben. Und warum war das so? Einfach, weil wir eine gewisse chronische Wachstumsschwäche in Europa hatten. Und insofern hat es ja auch eine gewisse Ironie, dass das, was dann die Disinflationszeit überwunden hat, ein Virus und ein kompletter Wirtschaftsstillstand war, mit dem anschließenden Reopening, wo dann eben, um es mal einfach auszudrücken, aus meiner Sicht extrem viel Nachfrage in ein kleines Zeitfenster gedrückt wurde. Weil wenn wir alle 2 Jahre zu Hause gesessen haben und keinen Urlaub gemacht haben, und es gibt ja Familien, die sagen traditionell, wir machen jedes dritte Jahr einen größeren Urlaub. Nach 2 Jahren zu Hause rumsitzen, haben ja die wenigsten gesagt, ja, dieses Jahr ist jetzt nicht das dritte Jahr, sondern wir warten noch länger. Also da ist extrem viel Nachfrage durch ein Fenster durch. Und insofern ist es auch noch eine interessante Frage. Im Moment redet ja kein Mensch mehr über negative Zinsen und so weiter und so weiter. Aber wenn man jetzt trotzdem mal fragt, warum waren wir denn damals in den negativen Zinsen? Da würde ich sagen, wegen der chronischen Wachstumsschwäche in Europa. Jetzt kann man natürlich nach Lösungen suchen und wenn ich Politiker werde, sollten wir das auch tun. Aber man muss wahrscheinlich auch sagen, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder in die alten Muster verfallen und dann kann man vielleicht auch nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit null ist oder nur 2%, dass wir irgendwann wieder deutlich unter der 2% Inflation sind.
Das alles zusammen betrachtet, wenn Anleger investieren wollten in Europa, Sie haben Großbritannien schon genannt, das klingt ein bisschen so, als wäre es attraktiv. Wo sollten Sie denn investieren in Europa auf der Anleihenseite?
Ja, es ist tatsächlich so, dass aus meiner Sicht Großbritannien mit das attraktivste Pricing hat. Da haben sie auf 15-jährige oder 30-jährige Anleihen fast 5% Rendite. In der Wirtschaft, die sich auch deutlich abschwächt, also wo es auch eher um die Frage geht, wie schnell wird die Bank of England die Zinsen senken. Und die Kurve ist eben nicht invers. Lange Zeit war ja das Problem in vielen Märkten, dass die Zinskurven invers waren. Dass aus diesem Grund das lange Ende nicht interessant war. Also vom Marktpricing würden wir fast sagen, Großbritannien ist am attraktivsten, die USA vielleicht am unattraktivsten, wie vorher beschrieben, und Europa vielleicht in der Mitte. In Europa werden wir vielleicht die aggressivsten Zinssenkungen sehen, aber es ist auch schon sehr, sehr viel eingepreist. Also als wenn man den Markt analysiert, ist natürlich immer interessant zu wissen, wie oft wird die Zentralbank senken oder erhöhen. Aber wie der Markt darauf reagiert, hängt natürlich auch davon ab, was ist denn schon eingepreist.
Also Bundesanleihen mit anderen Worten, mittlere Laufzeiten oder mehr so gemischt?
Ja, in Europa würde ich sagen, mittlere Laufzeiten sind durchaus der richtige Bereich. Ja, in Großbritannien kann man durchaus auch ein paar längere Anleihen kaufen.
Mhm. Wie sieht's mit Unternehmensanleihen aus? Also die hängen ja natürlich ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern die hängen auch am Aktienmarkt, logischerweise. Mhm. Wie sind die Risikoaufschläge derzeit und gibt es irgendwas, wo Sie sagen könnten, da ist es noch attraktiv?
Ja, tendenziell im Bereich Investment Grade, wo es ja typischerweise so ist, dass die tatsächlichen Ausfälle sehr, sehr minimal sind, fühlen wir uns schon noch sehr, sehr wohl, auch im Bereich Unternehmensanleihen, solange wir uns in den höheren Ratings bewegen. Da sind auch die historischen Bewertungsrelationen in Europa noch etwas besser in den USA. Wenn man mal in den USA sich anschaut, wo sind denn die aktuellen Credit Spreads in der 10-Jahres-Historie, dann sieht man, die sind fast am teuersten Ende sozusagen. In Europa ist das nicht ganz so extrem. Insofern, europäische Investment-Grade sind wir durchaus noch konstruktiv. Je mehr sie dann im Rating runtergehen, je mehr sie in den Bereich High-Yield reingehen, haben Sie ja in Ihrer Frage auch schon angedeutet, kriegen Sie natürlich mehr Korrelation zum Aktienmarkt und kriegen Sie natürlich auch mehr Korrelation zum Konjunkturzyklus. Und ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass auf der Konjunkturseite durchaus auch die ein oder andere Wolke da ist. Also insofern würde ich sagen, im Bereich High Yield sind wir sehr, sehr selektiv. Also konservativ investiert und sehr, sehr selektiv nur in Unternehmen, wo unser Corporate Research eine sehr, sehr positive Einzelmeinung hat.
Könnten Wandelanleihen vielleicht eine Idee sein, so als Twitter zwischen den Aktien und den Anleihen für 2025?
Ja, das aus meiner Sicht passt das sogar ausgesprochen gut, weil es war ja vorher nicht meine Absicht, über Wandelanleihen zu reden, aber in Wandelanleihen sind sie ja eine Option long sozusagen, dass sie eine Rente eben bei einer gewissen Marktbewegung in eine Aktie tauschen können. Und da ist es tendenziell gut, wenn die Volatilität hoch ist. Und vorher haben wir ja auch so ein bisschen über Wahrscheinlichkeitsverteilung und dass die Ränder der Wahrscheinlichkeitsverteilung jetzt etwas höhere Wahrscheinlichkeit haben, was ja ein anderes Wort dafür ist, dass die Volatilität größer sein könnte. Also insofern würde ich es durchaus sinnvoll erachten, durchaus ein paar Wandelanleihen im Portfolio zu haben, aber auch mit dem Disclaimer sozusagen, dass das natürlich nur ein relativ kleines Marktsegment im Rentenmarkt ist, was aus meiner Sicht eine sinnvolle Beimischung ist, aber jetzt auch nicht völlig das Portfolio dominieren soll.
Dann lassen Sie uns der Vollständigkeit halber noch über die Emerging Markets sprechen. Sie hatten schon einmal ganz kurz angesprochen. Sind denn die Emerging Markets, die kann man ja nicht alle in einen Topf werfen, aber nichtsdestotrotz die Frage, gibt es denn irgendwo Chancen für 2025 jetzt, wo man Märkte sich eher angucken sollte und welche sollte man sich auf gar keinen Fall angucken?
Ich antworte vielleicht mal ein bisschen anders, da ich habe ja vorher schon gesagt, wenn man sich US-Credit Spreads anschaut in der Historie, dann sind die auf der sehr teuren Seite, wenn man die letzten 10 Jahre sich anschaut. Wenn man dieselbe Übung zum Beispiel im Bereich Local Emerging Markets macht, also sozusagen die jeweiligen Lokalmärkte, dann sind wir deutlich attraktiver, dann sind wir sogar relativ attraktiv im Zeitablauf gepreist. Also insofern würde ich erstmal sagen, rein von der Bewertung sollte man sehr offen für eine gewisse Emerging Market Beimischung sein. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich sagen, naja gut, aber vielleicht hat das auch einen Grund. Das eine oder andere der potenziellen Maßnahmen des Herrn Trump sind vielleicht auch nicht so toll für Emerging Market. Also insofern würde ich da auch für eine sehr, sehr selektive Politik plädieren. Aber kann man natürlich mal auch mal als Beispiele, wenn jetzt deutliche Strafzölle auf China verhängt werden, könnten gewisse andere Emerging Market da auch durchaus vom profitieren. Also ich nenne mal Mexiko als Land, was auch traditionell sehr, sehr in den Produktionsvorstufen der USA vertreten ist. Oder sicherlich andere asiatische Märkte, wo dann vielleicht auch Unternehmen sagen, okay, ich weiß, wenn ich in China produziere, dann habe ich diese extrem Strafzölle, dann gehe ich in meiner nächsten Entscheidung vielleicht, was immer es ist, Vietnam und so weiter. Also insofern attraktive Bewertung und ja, ich erwarte viel Divergenz. Also ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin ja tendenziell kein Emerging Market Spezialist. Trotzdem genieße ich die Zeit im Moment mehr, weil einfach mehr passiert. Wenn ich Emerging Market Manager wäre, würde ich es vielleicht noch mehr genießen, weil die Bewertung ist sehr attraktiv und man hat natürlich auch unwahrscheinlich viel, was passiert. Kann natürlich auch viele Meinungen umsetzen. Und ja, mit demselben Disclaimer, nicht jede einzelne Meinung wird perfekt aufgehen, aber wenn Sie viele Gelegenheiten bekommen und hoffentlich ein guter Manager sind, dann sind die Chancen auch gut, dass Sie ein gutes Ergebnis erzielen.
Jetzt gehen ja nicht Privatanleger hin und kaufen mal eine Emerging Market Anleihe oder eine Wandelanleihe und stückeln sich so ein Portfolio zusammen, sondern machen das in entweder einem ETF, also passiv, oder in einem aktiv gemanagten Fonds. Ich gehe davon aus, ich brauche Sie gar nicht zu fragen, was das bessere Vehikel ist, aktiv oder passiv. Welche Bereiche sollten denn Anleger tatsächlich im Portfolio haben? Gibt es vielleicht irgendwie einen Fonds oder so, wo man sagt, das ist so mein Kern in Anleihen? Und was würde denn besonders gut für 2025 passen?
Sie haben zwar gesagt, Sie müssen mich gar nicht fragen, aber ich antworte trotzdem so ein bisschen, vielleicht etwas nuancierter.
Das ist immer so, wenn ich frage, dann bedeutet das, es ist trotzdem eine Frage.
Ja, genau. Etwas nuancierter, als ich gesagt habe. Also sozusagen natürlich als aktiver Fondsmanager bin ich Fan von aktiv, aber ich habe ja auch bei BlackRock gearbeitet, was ja auch ein sehr dominanter Anbieter in ETFs ist. Und ich selbst nutze auch hier und da ETFs, gerade auch, wenn der Zeithorizont relativ kurz ist und wenn ich sehr dezidiertes Exposure möchte. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt nur für die nächsten 4 Wochen meine High-Yield-Quote erhöhen und das ist ein bewusst taktischer Call, dann ist manchmal vielleicht der ETF schon ein gutes Vehikel, statt 50 Anleihen zu kaufen. Je mehr der Zeithorizont länger wird und je weiter das Anlageuniversum wird, desto mehr macht es aus meiner Sicht Sinn, auf aktive Manager zu setzen, die auch gerade über die lange Zeit gezeigt haben, dass sie das ganz gut können. Aber so würde ich es mal sagen. Welche Bereiche sind im Moment besonders interessant? Ja, ich würde schon sagen, europäische Investment-Grade-Anleihen sind nach wie vor sehr, sehr interessant. Ich würde auch sagen, Rentenfonds, die sehr opportunistisch anlegen können, die die Freiheitsgrade haben, Long-Duration-Governments zu machen, hier und da Emerging Market beizumischen, vielleicht auch Wandelanleihen, sollten aus meiner Sicht auch ein Basisinvestment sein. Und im Sinne von einem Satelliten, von einer Beimischung, ja, vielleicht ein Wandelanleihenfonds oder ein Emerging Market Fonds.
Zum Schluss habe ich eine Frage. Ich finde es immer sehr faszinierend, dass man so begeistert über Anleihen spricht und über diese Märkte, über diese Zinsen. Es hat ja immer was sehr Mathematisches, ja? Dass man Verständnis. Was hat Sie dazu gebracht, eben nicht nur so begeistert über Anleihen zu sprechen, sondern ganz grundsätzlich das zu Ihrem Beruf zu machen?
Also gut, wahrscheinlich bin ich auch zufällig in der richtigen Gebiet gelandet, um es mal so zu sagen, weil ich war in der Schule schon immer sehr naturwissenschaftlich getrieben. Mein erster Studienwunsch war, habe ich zu meinem Vater gesagt, vielleicht möchte ich Lehramt studieren auf Mathematik, Physik und Sport.
Da liege ich ganz richtig, ne? Mathematik, Physik
und, genau. Und Sport. Und dann hat mein Vater mich so ein bisschen gesagt, studier doch Wirtschaftsinformatik, ist fast dasselbe. Also das heißt, sonst wäre ich heute vielleicht Lehrer. Ich sage immer, ich wäre, glaube ich, auch glücklich, aber mein Bankkonto wäre vielleicht nicht, etwas anders. Aber ich wäre trotzdem zufrieden. Insofern passt es auch, dass ich im Bereich Fixed Income gelandet bin. Sie haben auch recht, es ist mathematischer. Vor 5, 6, 7 Jahren haben manchmal Absolventen gesagt, ich will lieber in den Aktienbereich, das ist spannender, das ist volatiler. Und da habe ich immer dazu gesagt, das habe ich noch nie so gesehen, weil so ein bisschen, ich sehe das so, Fixed Income ist ein Monopoly mit viel mehr Zusatzoptionen, wo sie ein paar Nullen weggeschnitten haben. Aber das Spiel, wenn sie Monopoly spielen, wird das Spiel nicht langweiliger, wenn sie die letzten 2 Nullen wegnehmen, sondern wenn sie dann noch verschiedene Optionen haben, was sie alles machen können, da wird das Spiel vielleicht sogar interessanter. Und selbst die Bemerkung, dass die Rentenmärkte weniger volatil sind, muss man auch schon wieder wegnehmen, weil, wie ich auch schon gesagt habe, 30- und 50-jährige UK-Anleihen sind von 0,5 auf 5% gestiegen. Das bedeutet etwa, dass die teilweise im Wert 80% gefallen sind und in anderen Phasen dann auch ähnlich gestiegen sind. Also auch kann man da nicht mehr sagen, dass Rentenmärkte langweilig sind. Und die letzte Bemerkung, Rentenmärkte haben natürlich auch eine ganz gute Berechtigung für die Sicherheit im Alter. Und jetzt komme ich mal zu mir zurück. Ich bin ein älterer Herr sozusagen in den 50ern, der jetzt irgendwie weiß, vielleicht arbeite ich noch 15 Jahre und irgendwann muss ich dann von meinem Ersparten leben. Und da kann man ja eine Rentenversicherung oder eine Annuität kaufen. Aber wenn Sie eine langlaufende Anleihe kaufen, vielleicht auch eine Staatsanleihe, dann haben Sie ja genau dasselbe, mit dem Unterschied, dass Sie es aber noch handeln können. Wenn Sie eine Versicherung kaufen, dann haben Sie das jetzt erstmal, dann können Sie aber nicht auf Preisbewegungen reagieren. Wenn Sie eine Rente kaufen, haben Sie sich auch im Worst Case Ihre Pension gesichert. Aber Sie können sogar noch auf Preisbewegungen reagieren. Wenn es jetzt ausgesprochen freundlich läuft, dann können Sie Ihre Profite auch vorher nehmen.
Jetzt hoffe ich aber nicht, dass Sie die langlaufende österreichische Anleihe gekauft haben, weil das wird vielleicht dann doch nichts mehr, oder?
Die hatte ich zwischenzeitlich auch mal in meinem Portfolio, um mal so zu sagen, ich mag Österreich.
Tja, manchmal liegen auch die Anleihestrategen nicht ganz richtig. Aber Tatsache ist, am Ende gewinnt meist der Anleihemarkt. Hier graben die Analysten meist eben doch noch ein bisschen tiefer. Damit sind wir am Ende der 86. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.